HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Gehören Sie zu denen, die mit Ihnen aufgewachsen sind? Den Krimi-Geschichten der TKKG-Bande oder den drei Fragezeichen? Mein heutiger Studiogast Kai Schwind war nicht nur begeisterter Anhänger der TKKG-Bande, nein, heute parodiert er diese Geschichten auf der Bühne mit Hilfe seiner Gruppe, die sich Ferienbande nennt. Ein Hörspiel live vor dem Publikum. Das neueste Werk dieser Gruppe heißt Die Ferienbande bricht in See.
Also wir haben bei diesen Live-Programmen, das ist ja jetzt schon das vierte, was wir machen, eigentlich immer so ein bestimmtes Thema aus dieser Welt der Jugendhörspiele uns vorgeknöpft. Und dieses Mal ist es so ein beliebtes Motiv aus diesen Reihen, nämlich die Kreuzfahrt. Also das ist, man sticht in See, wie es ja dann gut gemeint heißt. Und auf einem Kreuzfahrtdampfer passieren schreckliche Morde. Und die Ferienbande ist da auch zufällig, weil sie da Urlaub machen und müssen dann natürlich das Ganze auflösen.
Ein Thema in dieser Sendung ist das neue Programm der Ferienbande, die sogenannten Kassettenkinder und der Wunsch, die Geschichten der TKKG-Bande unter drei Fragezeichen durch den Kakao zu ziehen. Außerdem erinnern wir an einen der großen Fernsehstars aus den 70er Jahren, der in dieser Woche Geburtstag feiert. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Die Kulturlust, den hr-Info. Los geht es aber mit einem Festival. An diesem Donnerstag beginnt die Reggae-Festival-Saison und den Auftakt macht der Ruhr-Reggae-Summer in Dortmund. Drei Tage lang treten im Revierpark Wischlingen mehr als 30 internationale Reggae-Bands und Sound-Systems auf. Das Festival findet zum fünften Mal statt. Erwartet werden im Naherholungsgebiet mitten im Ruhrpott bis zu 15.000 Besucher. Hakan Eckemann berichtet.
Der Ruhr-Reggae-Summer Dortmund feiert ein kleines Jubiläum und kann sich mittlerweile mit den anderen Festivals messen. Das überrascht Matthias Rübenstrunk, Mitorganisator vom Wuppertaler U-Club, nicht. Er weiß, dass sich die Menschen im Ruhrpott traditionell für Reggae interessieren.
Es gibt im Ruhrpott schon immer eine riesige Reggae-Fanszene. Das sieht man an den Konzerten, die früher in Dortmund passiert sind, die auch immer noch passieren. Da waren ja früher über Blacky Huru, über Ike Maus, die ganzen Reggae-Stars haben sich im Ruhrpott die Klinke in die Hand gegeben. Also diese Szene ist nie ausgestorben. Der Ruhrpott hat eine große Reggae-Szene. Das ist genau das Richtige, da dann halt im Herzen des Ruhrpotts ein Festival zu machen. Ist für alle schnell zu erreichen.
Die Organisatoren rechnen mit bis zu 15.000 Besuchern im Revierpark Wischlingen. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einer guten Mischung aus traditionsreichen und jungen, aufstrebenden Bands.
Wir haben viele jamaikanische Acts da, über Johnny Osborne, der einer der Veterans der Reggae- und Dancehall-Szene ist. Die Gladiators werden vielen auch ein Begriff sein, Anthony B. natürlich. Dann auch junge Bands wie Raging Fire, die auch super erfolgreich waren, waren mit dem letzten Album für die Grammys nominiert, haben es leider nicht gewonnen, aber waren nominiert, sind auf jeden Fall eine der erfolgreichsten neuen Reggae-Bands, die aus Jamaika kommen.
Auch Max Romeo aus Jamaika, Bitty McLean aus Großbritannien und Ziggy Ricardo aus den Niederlanden treten auf. Insgesamt mehr als 30 Bands und Soundsystems, die das Spektrum der Reggae-Musik abdecken. Auch deutsche Acts, traditionell eine feste Größe beim Ruhr-Reggae-Summer, sind dabei. So wie Mivata etwa.
Ich erinnere mich zurück an diese Tage auf dem Skaterplatz. Heute ist keiner mehr da, nur zwei, drei Tags unserer Namen. Es hat sich einfach alles verändert.
Mivata ist ein Hoffnungsträger, der eine Lücke füllt, sagt Matthias Rübenstrunk.
Das hat ja lange stagniert, dieser deutschsprachige Reggae. Da gab es dann die ältere Garde und dann ist lange nichts nachgekommen. Und jetzt hat man mit Mivata endlich mal wieder einen deutschsprachigen, jungen Artist, der auch wirklich gute Musik macht und was die Leute auch wirklich feiern.
Der junge Mivata präsentiert in Dortmund seine neue EP Nicht ohne Grund. Eine Mischung aus Reggae, Dancehall, Hip-Hop und Pop. Nach den Live-Konzerten sorgen in der Dancehall-Arena internationale Soundsystems für Stimmung bis zum Morgen. Mit dabei Pawpaw Movement, Jugglers, Herbalized und Warrior Sound International. Wer tagsüber mal eine Erholungspause braucht, kann am sandigen Dub Beach am See relaxen.
You know it is a natural thing, the girl who's over on the ground. Look how me fresh and clean. See how me swag, hot and on it. It is a natural thing, the girl who's over on the ground. Them see me hot from the barn. You know it is
Hakan Ekkemen über das Ruhr Reggae Summer Festival in Dortmund. Das geht noch bis zum kommenden Samstag. Er war hierzulande ein Star im Fernsehen in den 70er Jahren. Sein Name Richard Thomas. Der wird Ihnen vielleicht nicht viel sagen, aber eventuell der Name John Boy aus der Familienserie The Waltons. Die Geschichte einer Großfamilie in den USA zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. John Boy war der älteste Sohn. Wenn Sie sich an die Waltons erinnern, dann wissen Sie, wie die jeweiligen Folgen immer zu Ende gingen.
Good night, children.
Good night, Daddy. Good night, Elizabeth.
Er ist natürlich längst erwachsen geworden. Bereits 1978 hat Richard Thomas aufgehört, seinen Filmgeschwistern in Waltons Mountain Gute Nacht zu sagen. Nach 5 Jahren, nach 122 Episoden. Ein Rückblick auf Vergangenes ohne Zorn, ohne Reue. Nie habe er versucht, die Rolle aus seinem Leben zu löschen. Im Gegenteil, er sei sehr glücklich, dass John Boy für so viele Menschen immer noch unterm Dach sitze und schreibe. Schon mit 21 Jahren ein Hollywood-Star. Was könne es Besseres geben?
21 years old, a huge television star in Hollywood. What could be better?
Night, Mama. Night, Ben.
Good night, everyone.
Der frühe Durchbruch, also kein Schleppanker, aber andererseits auch nicht der Absprung zum wirklich großen Erfolg, so sieht es Fox-Moderator Chris Wallace.
You have never hit that jackpot.
Yeah, I'm working. I love doing what I love.
Aber doch, ich tue, was ich gerne mache. Ich bin ein glücklicher Schauspieler. Theater, Fernsehen, das ist ein wunderbares Leben. Da müsst ihr mich in einer Kiste raustragen. Und, sagt Richard Thomas in einem anderen Gespräch, sollte es in diesem eigentlich traurigen Fall mit anderen Worten in seinem Nachruf heißen, dann müsse man sich ihn als glücklichen Menschen vorstellen. Gerade spielt er am Broadway im zuletzt verlängerten Stück The Little Foxes, ein Südstaaten-Drama über den Machtkampf auf einer Plantage in Alabama.
The nominees for Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Play are Richard Thomas, Elaine Hellman's The Little Foxes.
Die Nebenrolle brachte ihm eine Nominierung beim renommierten Musical- und Theaterpreis ein, den Tonys, auch wenn er sich letztlich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte.
Making peace requires compromise, painful sacrifice.
Richard Thomas hat Jimmy Carter verkörpert in dem Stück Camp David über die Nahostfriedensgespräche und er war ebenfalls am Broadway der Willy-Brandt-Spion Günther Guillaume. Ein Stück, das die Komplexität und auch das Chaos einer Demokratie feiere, wie er sagt.
It celebrates this chaos and complexity.
Wie die Waltons hat Richard Thomas 7 Kinder, 2 davon allerdings Ziehkinder aus seiner zweiten Ehe. Diese und viele andere John-Boy-Vergleiche werden ihn weiterverfolgen. Thomas kann damit gut leben. Schließlich spielt er selbst damit. Seine Gedichtbände zum Beispiel, so sagt er, zeigten seine Liebe zur Literatur, so wie die von John Boy.
I have a love of literature, and John Boy had a love of literature. I've written poetry all my life.
Good night, Jim Bob.
Gute Nacht, John Boy, kann man da nur sagen. Der Schauspieler, der diese Rolle verkörperte, Richard Thomas, in dieser Woche ist er 66 geworden. Kai Clement gratulierte. Und wenn wir schon in Erinnerungen an die 70er Jahre schwelgen, dann dürfen die Krimi-Geschichten aus Kassetten nicht fehlen. Ein Trailer mit Hörentrücken der Ferienbande. Die Ferienbande, das ist eine Parodie auf die Jugendhörspiele in den 80er Jahren, auf die TKKG-Bande oder auf die 3 Fragezeichen. Geschichten über Kinder und Jugendliche, die Kriminalfälle lösen. Das Ganze live und auf der Bühne. Kai Schwind ist jetzt bei mir im Studio. Willkommen.
Hallo.
Sie sind Teil der Ferienbande. Sind Sie mit diesen Jugendgeschichten selber aufgewachsen?
Allerdings, ja. Ich bin ein sogenanntes Kassettenkind, wie man diese Generation gerne nennt. Also Ende der 70er, Anfang der 80er, wo eben die Kinderzimmer voll waren mit diesen Geschichten, die man so zum Einschlafen gehört hat oder wenn man krank war oder auf Autofahrten. Und das hat einen dann sehr geprägt, nachhaltig.
Und was hat Sie an diesen Krimi-Geschichten denn so fasziniert?
Das sind viele Sachen. Das ist natürlich in erster Linie so eine Sache, die man komplett in der Kindheit verortet. Also so ein Wohlfühl-Ding, dass man abends beim Einschlafen noch so eine Geschichte hört. Da gab es aber immer Unterschiede. TKKG ging immer ganz gut. Die drei Fragezeichen, die waren oft ein bisschen zu gruselig, wenn man die zum Einschlafen hören sollte und da irgendwelche grünen Geister oder Zauberspiegel und Monster aufgetreten sind. Aber das ist so ein wohliger Grusel, ist, glaube ich, das gute Wort dafür. Und dann identifiziert man sich natürlich mit denen. Ne? Diese Jugendbanden, das ist natürlich ein Traum für Kinder. Diese Vorstellung, dass man so einen eigenen Detektivclub gründet und Leuten auf der Straße hinterher spioniert. Das war schon großer Spaß.
Trotz dieser Faszination für diese Geschichten parodieren Sie diese Geschichten zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Also Chris Peters ist dabei, Matthias Keller, Katrin Wiegand, Anna Küchle. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist auch ganz interessant, weil je älter man wird, umso mehr stellt man auch fest, dass da natürlich Sachen passieren in diesen Hörspielen, die, wir würden heute sagen, nicht unbedingt so politisch korrekt waren. Also zum Beispiel bei TKKG ist es so ein roter Faden, dass man die Bösewichte also immer am Aussehen erkennt. Das sind gerne mal Ausländer, die mit dubiosen Akzenten sprechen und dann natürlich verdächtig sind. Die ganze Machart ist oft auch ja dann, das merkt man als Kind nicht so, aber später sind so ein bisschen dubiose Sprecherleistungen. Also Leute, die nicht so gut schauspielern können oder sehr gestelzt und künstlich sprechen. Und da gibt es so eine ganze Reihe an Klischees, die uns dann aufgefallen sind, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich, das muss man mal parodieren, das muss man auf die Schippe nehmen und sich sozusagen lustig machen, aber halt mit Liebe und Nostalgie, weil wir das natürlich auch gerne mögen, das Genre.
Die Ferienbande, so nennt sich Ihre Gruppe, die bringt jetzt ihr neues Programm auf die Bühne, das heißt, die Ferienbande bricht in See. Ich nehme an, das ist auch ein Wortspiel, weil Brechen in See hat mit Erbrochenen zu tun.
Das ist ein ganz subtiles Wortspiel, richtig, ja.
Und es gibt auch wieder einige Kriminalfälle dabei zu lösen. Was steht im Vordergrund, die Geschichte selbst oder ist der Titel Programm?
Ja, also das ist auch ein Thema, in Anführungsstrichen, der Ferienbande, dass es eigentlich keine richtigen Fälle zu lösen gibt. Die werden immer konfrontiert mit irgendeinem gigantischen Mysterium und Rätsel, was aber selten richtig zur Auflösung kommt. Es ist dieser Meta-Humor im Mittelpunkt, dass man also zum Beispiel mit dem Erzähler spricht, selbst das eigene Genre kommentiert. Und diese Geschichte ist in dem Sinne nicht so im Mittelpunkt, sondern es sind die vielen kleinen Gags und Anspielungen und die Interaktion zwischen den Charakteren, die den Spaß da bringen, glaube ich.
Man muss sich das ja so vorstellen, Sie machen praktisch ein Hörspiel direkt live auf der Bühne mit den Geräuschen, die man sonst normalerweise im Hintergrund oder bei diesen Geschichten hört. Das heißt, wenn Sie einen Motor nachbauen, dann hört man da eine Bohrmaschine oder sieht man eine Bohrmaschine. Wie reagiert das Publikum auf solche Handlungen?
Genau, das ist eben das Besondere, weil die Ferienbande gibt es sowohl auf CD, ganz normal, wie man es kennt, als Hörspiel und dann eben auch live auf der Bühne als Live-Hörspiel, wie Sie gesagt haben. Das heißt, da ist Sinn und Zweck, dass man sehen kann, wie das gemacht wird in allen Ebenen. Also man sieht, wie wir zwischen den Rollen springen, verschiedene Figuren sprechen. Man hat einen Geräuschemacher, der eben so Geräusche erzeugt mit lustigen Utensilien. Und das ist ein Highlight fürs Publikum. Also die mögen natürlich genau das, dass man bei so einem Making-of dabei ist, dass man mitkriegt, wie das entsteht alles. Und es entsteht auch ein großer Teil des Humors dadurch, dass die Leute natürlich nicht so aussehen wie die Rollen, die sie sprechen, springen müssen zwischen Figuren, Dialekten, Akzenten.
Also Sie sprechen zum Beispiel sehr gut Sächsisch.
Ich bin der sächsische Baul, das Computerhirn der Bande, genau, unter anderem. Und das ist dann natürlich auch für die Fans auch ein großer Spaß, dann da hinzukommen und zu sehen, ach, so sehen die aus und so machen die das. Und das funktioniert ganz gut, also dieser Clash.
Jetzt hatte ich vorhin gefragt, was steht denn jetzt im Vordergrund bei diesem neuen Programm? Also die Ferienbande bricht in See, was heißt das? Genau. Und um was geht es da eigentlich?
Also wir haben bei diesen Live-Programmen, das ist ja jetzt schon das vierte, was wir machen, eigentlich immer so ein bestimmtes Thema aus dieser Welt der Jugendhörspiele uns vorgeknüpft. Und dieses Mal ist es so ein beliebtes Motiv aus diesen Reihen, nämlich die Kreuzfahrt. Also das ist, man sticht in See, wie es ja dann gut gemeint heißt, und auf einem Kreuzfahrtdampfer passieren schreckliche Morde. Und die Ferienbande ist da auch zufällig, weil sie da Urlaub machen und müssen dann natürlich das Ganze auflösen. Und deswegen nehmen wir uns ein bisschen das Motiv dieser Kreuzfahrt vor und haben aber natürlich eine schöne Möglichkeit, diese ganzen Charaktere auf diesem Schiff zusammenzuhalten. Die können ja nicht weg da. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz schöner Rahmen, der dann diese dünne und abgedrehte Geschichte zusammenhält.
Das Publikum, würde ich dann eher sagen, liegt so im Bereich von 40, 50 Jahren?
Auch sehr spannendes Thema. Das ist so wahrscheinlich die Kerngruppe, aber wir sind immer wieder baff, wie jung es doch auch wird. Also es sind immer mal auch so Leute unterhalb der 20 da. Wir haben auch schon irgendwie Kinder gesichtet, was wir uns nur so erklären können, dass das natürlich durch die Eltern weitergegeben wird. Mhm. Also es ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei den großen Live-Hörspielshows der drei Fragezeichen zum Beispiel. Da hat man auch von kleinen Kindern bis Erwachsene, gut gewachsene Erwachsene dabei. Und so ist es bei uns eigentlich auch. Und es ist eine Show, die nicht nur für Kassettenkinder funktioniert. Das macht extra Spaß, aber wir haben das so gebaut, dass man einfach auch nur sich an den ganzen verrückten, skurrilen Charakteren und an dem Format Live-Hörspiel erfreuen kann.
Kai Schwind war das von der Ferienbande, Hörspielparodien von Jugendgeschichten der TKKG-Bande. Für was steht denn eigentlich TKKG?
Das ist Tim, Karl, Klößchen und Gabi, die Abkürzungen der Bande. Das sind die Namen, genau.
Ja, also die TKKG-Bande und der drei Fragezeichen auf der Bühne direkt live. Diesen Freitag, 16. Juni in Marburg im KFZ und am Sonntag, 25. Juni in Frankfurt in der Batschkap. Herr Schwind, danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
HR Info. Kulturlust.
Als im Jahr 2008 Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt wurde, war das eine Sensation. Und das wird dann besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass noch 40 Jahre davor Eheschließungen zwischen Schwarzen und Weißen in manchen Bundesstaaten verboten waren. Zum Beispiel im Bundesstaat Virginia. Erst 1967 wurde in diesem Bundesstaat die Ehe der Lovings vom obersten Gericht für rechtmäßig erklärt. Der Fall Loving schrieb Geschichte und wurde verfilmt. Jetzt kommt der Film Loving von Jeff Nichols in die Kinos.
HR Info. Der Filmcheck. Mit Jan Tussing.
Ich fahre mit Mildred nach Washington, damit wir heiraten können.
Würde ich mir gut überlegen.
Richard und Mildred sind ein Liebespaar im US-Bundesstaat Virginia. Er ist Maurer und sie pflückt Baumwolle. In ihrem Leben passiert nichts Aufregendes. Eines Tages hält Richard um die Hand von Mildred an. Sie fahren nach Washington zum Heiraten. Ein großer Fehler. Denn jetzt beginnen die Probleme. Wir schreiben nämlich das Jahr 1958 und im Bundesstaat Virginia ist die Ehe zwischen Schwarzen und Weißen verboten.
Richard Perry Loving, ein Weißer, und Mildred Jeter, eine Farbige, haben rechtswidrig als Ehemann und Ehefrau zusammengelebt.
Richard und Mildred werden zuerst verhaftet und müssen dann Hals über Kopf wegziehen. Doch dann wird ein Anwalt auf den Fall aufmerksam und beginnt für ihre Rechte zu kämpfen, bis zum obersten Bundesgericht.
Die Schauspieler.
Joel Edgerton und Ruth Negga spielen das Ehepaar Loving. Edgerton ist Australier und bei Filmen wie Star Wars in Nebenrollen aufgefallen. Ruth Negga ist Irin mit äthiopischen Wurzeln und wurde 2006 auf der Berlinale als Shootingstar gefeiert. Als Ehepaar Loving bringen sie eine sensationelle schauspielerische Leistung. So wie das Ehepaar im realen Leben spielen die beiden sehr zurückgenommen, sehr schüchtern, ohne große Gefühlsausbrüche oder emotionale Reden. Richard und Mildred Loving waren einfache Menschen. Sie wollten sich nie ins Rampenlicht drängen und waren von dem Presserummel um ihren Fall sehr irritiert. Das bringen Edgerton und Negga perfekt zum Ausdruck. So sehr, dass ihre Leistung bei den Oscar-Nominierungen nicht gebührend gewürdigt wurde. Zu Unrecht. Die beiden zeigen zwei der besten Schauspielleistungen in einem US-amerikanischen Film der vergangenen Jahre.
Der Regisseur.
Jeff Nichols ist für seine unorthodoxen Regieanweisungen bekannt. Er erzählt auch die Geschichte der Lovings auf sehr ungewöhnliche Weise. Anstatt diesen geschichteschreibenden Bürgerrechtsfall aufzubauschen mit emotionalen Szenen vor Gericht oder rassistischen Gewaltausbrüchen, konzentriert sich Nichols nur auf das Privatleben seiner Hauptdarsteller. Ihm geht es um das Liebespaar, das sich jenseits der gesellschaftlichen Widerstände gefunden hat. Er geht sogar so weit, Gewaltszenen auszublenden und verzichtet fast vollständig auf die Darstellung offener Anfeindungen. Das ist überraschend, denn damit nimmt er der Geschichte die Dramatik.
Sehenswert?
Die Geschichte der Lovings ist ein perfekter Grundstück für ein Drama. Das Szenario interessant, die Charaktere großartig und das Schicksal tragisch. Das Problem aber, die Geschichte ist sehr vorhersehbar. Es fehlt die treibende Kraft. Und weil Jeff Nichols auf dramatische und emotionale Szenen verzichtet, kommt Langeweile auf. 2 Stunden ohne gefühlvolle Momente, das ist doch für Nichols-Fans viel verlangt. Aber allein wegen der tollen Schauspieler lohnt sich der Film. Loving ist daher die Verfilmung einer dramatischen Geschichte, die undramatisch erzählt wird. Solide, aber leider nicht mehr.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Loving von Jeff Nichols ab Donnerstag im Kino. Wenn Sie ein Faible haben für Rock, Funk und Punk und die Musiker, die solche Musik gemacht haben und immer noch machen, dann hat Matthias Westerweller jetzt einen Tipp für Sie.
HR Info. Kulturtipp.
Jemand, der mich mit seinen Fotos besonders begeistert hat, stammt aus den Niederlanden. Gisbert Hanegroth heißt er. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Foto von ihm in meiner Plattensammlung habe, denn er ist verantwortlich für ein Neil Young-Albumcover, Tonight's the Night. Ungeheuer tolle Porträts von Musikern, die teilweise Pressekonferenzen entstanden sind oder einfach in einem Studio, bei einem Shooting. Ein sehr schönes Porträt von David Byrne, damals Kopf der Talking Heads aus dem Jahr 1977, ist zu sehen. Die Fotos sind toll. Hanegroth hat mit 18 bereits John Coltrane fotografiert und ich glaube, wenn man in ein Buch von ihm schaut, dann sieht man, der hat fast jeden vor der Linse gehabt. Sehr schön sind auch zum Beispiel die Arbeiten von Michael L. Abrams und einem Fotograf in Chicago. Der hat besonders schöne Fotos gemacht von Clubs in der Southside in Chicago. Tänzer, Drag Queens, also viel schwarze Leute, die dort in den Blues- und Funk-Clubs irgendwie unterwegs waren, sind sehr tolle Porträts.
Einzigartige Fotoaufnahmen von legendären Musikern und Konzerten seit den späten 60er Jahren bis heute präsentiert die Ausstellung Rock, Funk, Punk im Fotografieforum Frankfurt. Zu sehen bis zum 27. August. Der Kulturtipp in der Kulturlust von Matthias Westerweller. Der Maler Gerhard Richter gehört zu den lebenden Künstlern, dessen Bilder mit am teuersten sind auf dem Kunstmarkt. Aber es gab noch eine Zeit, als man Bilder von Gerhard Richter noch für 180 D-Mark kaufen konnte. Das war Mitte der 60er Jahre. Damals war Richter nur einem kleinen Publikum bekannt und er verdiente sich sein Geld eigentlich mit dem Bau von Karnevalsfiguren in Düsseldorf. Diese frühen Werke von Gerhard Richter zeigt jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn aus Anlass des 85. Geburtstages des Malers. Frühe Bilder heißt konsequenterweise auch diese Ausstellung. Wolfgang Zimmer berichtet.
Dieses Geräusch wird die Besucher der Gerhard-Richter-Ausstellung auf Schritt und Tritt begleiten.
Vorsicht, 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 Sie stehen hinten im Bildlein.
Die Alarmanlage im Bonner Kunstmuseum ist so sensibel eingestellt, dass sie schon loshupt, wenn ein Besucher einem Kunstwerk auch nur andeutungsweise zu nahe kommt. Bei einer Versicherungssumme in dreistelliger Millionenhöhe ist natürlich Vorsicht geboten. Zu sehen sind die frühen Werke des Künstlers aus der Mitte der 60er bis in die frühen 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das war die Zeit, in der Richter in den meisten Fällen Werke zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit schuf. Für Museumsleiter Stefan Berg.
Ein skeptisches Fragen nach den Möglichkeiten des Bildes, das sich ausgerechnet in dem Medium, nämlich der Malerei, ausdrückt, dem Richter mit einem gewissen Misstrauen begegnet.
Und so nennt sich die Ausstellung sinnigerweise Übermalen. Richter setzt sich in seinen Gemälden mit der Kunstform des Malens auseinander. Hinter den Bildern steht immer die Frage nach dem Verhältnis zur Wirklichkeit. Sie ist zwar erkennbar, aber selbst wenn Gerhard Richter Fotos als Grundlage für seine Werke nimmt, verschwimmt die Realität in der künstlerischen Gestaltung. Für das Bonner Kunstmuseum wichtige Jahre seines Schaffens.
Weil es sicherlich die Jahre sind, in denen sich der Bildbegriff und der Malereibegriff von Gerhard Richter formiert. Da findet er seine Bildsprache, dieses distanzierte Verhältnis zur Wirklichkeit, das sich dadurch ausdrückt, dass er weitgehend auf der Basis von Fotos seine Bilder malt und wo eben diese Frage dessen, was kann ein Bild eigentlich darstellen, verhandelt wird.
Immer wieder erscheinen Fenster, Türen und Vorhänge in den Werken Richters, die in Bonn ausgestellt werden. Eine Art Öffnung in die Wirklichkeit, die vom Betrachter aber nicht weiter geöffnet werden kann. Typisch für die frühen Bilder, die Farbe Grau ist vorherrschend, obwohl es auch durchaus sehr farbige Bilder zu sehen gibt. Was sie alle gemeinsam haben, sie sind teuer. Richters Werke gelten als die teuersten Bilder eines noch lebenden Malers aller Zeiten. Für Kurator Christoph Schreier im Vorfeld der Ausstellung ein großes Problem.
Das ist ja ein fataler Punkt bei Richter. Jede Auktion treibt die Versicherungspreise wieder in die Höhe. Insofern mussten wir auch mit der Unterstützung des Landes, der Sparda-Stiftung, Gelder einsammeln, um diese Ausstellung überhaupt zu realisieren.
Und trotzdem gibt es sie am letzten Öffnungstag im Oktober kostenlos für die Besucher zu sehen. Am sogenannten Sparda-Tag gibt es dank der finanziellen Unterstützung darüber hinaus Filme, Diskussionen, Kuratorgespräche und Workshops.
Wolfgang Zimmer über die Ausstellung Frühe Bilder mit Werken von Gerhard Richter. Die Ausstellung im Kunstmuseum Bonn läuft bis zum 1. Oktober und wird im kommenden Jahr nach Wiesbaden kommen. Und das war auch schon die Kulturlust. Diese Sendung finden Sie online zum Download oder als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.